Hi, diese Bücher habe ich in den letzten 6 Monaten gelesen. Leseempfehlungen für den Frühling 2024. Herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Diese Folge mit den Büchern, die wollte ich schon ganz lange machen, mit den Leseempfehlungen. Und als ich die Folge dann letzten Endes aufgenommen habe, fiel die Aufnahme in die Zeit vor meinem Umzug. Und da hatte ich diese Pause dann gemacht und ich wollte dann trotzdem die Bücherempfehlung für den Winter, dann habe ich es auch im Frühling umbenannt, wollte ich dann trotzdem irgendwie raushauen und nicht so lange noch in meiner Sammlung von allen möglichen Themen liegen lassen. Deswegen habe ich die Folge dann für meinen anderen Podcast verwendet, für den Schlanke Gedanken Podcast. Und jetzt ist Ende April 2024 und ursprünglich hatte ich diese Folge auch für Frugales Glück geschrieben und deswegen möchte ich dir die Folge nicht vorenthalten. Es sind tolle Bücher, das wäre schade, wenn das jetzt hier einfach ja untergeht. Deswegen, diese Folge ist eigentlich für den Schlanke Gedanken Podcast aufgenommen worden. Deswegen wundere dich nicht, wenn es ab und an auch ums Essen geht. Bei meinem anderen Projekt Schlanke Gedanken helfe ich Menschen, die unter Heißhunger, unter Essattacken leiden, die versuchen immer weniger zu essen, aber das klappt einfach nicht. Die wollen auch gerne abnehmen, aber es funktioniert nicht, weil sie eben ja aus Gründen essen, die eigentlich gar nichts mit dem Essen selber zu tun haben. Und naja, ich dachte, das ist gar nicht so schlecht eigentlich, weil auch dieses Essensproblem und Minimalismus sind gar nicht so weit auseinander, wie man vielleicht auf den ersten Blick annehmen könnte. Schließlich, Frugales Glück ging ja auch damit los. Ich habe hier auch erst über intuitives Essen noch gesprochen. Dann haben sich die schlanken Gedanken abgespaltet sozusagen. Und der Minimalismus und Essen, also was liegt den beiden zugrunde oder wo sind da die Gemeinsamkeiten? Ja, dieses zu viele Essen und auch zu viel kaufen, Dinge kaufen, die du eigentlich gar nicht brauchst, das ist ja beides eine Kompensation und auch ein Vermeidungsverhalten. Also einmal möchtest du etwas vermeiden, du möchtest etwas nicht zulassen, unangenehme Gefühle, negative Gedanken, bestimmte Glaubenssätze, einen gewissen Druck, der da ist aufgrund von bestimmten, wovon auch immer, das sind oft Gedanken, die diesen Druck machen, dieses ein sehr starkes sich an Regeln halten, Gefühle, die du nicht zulassen möchtest, die du nicht spüren möchtest, deswegen kaufst du dann was, weil du eine Leere nicht aushalten möchtest. Ja, genau, und Kompensation ist dann eben das, was das Verhalten, Kaufen oder Essen, eben die Funktion, die es hat, weil wir tun nichts, ohne dass es eine Funktion in unserem Leben hat. Auch mag das von außen betrachtet auch noch so sinnlos sein. Es hat immer in dem jeweiligen psychischen System der Person, hat es eine Funktion. Deswegen einfach mit positivem Denken oder was anderes machen, was anderes denken, so einfach geht das eben nicht. Da darf man erst sich die Funktion anschauen. Und aus meinen Coachings, also sowohl im Rahmen von Frugales Glück als auch im Rahmen von Schlanke Gedanken, dass viele Menschen, besonders Frauen, oft mit beidem zu tun haben. Also oft ist dieses Kaufen oder Dinge nicht loslassen, nicht gehen lassen können und Essen hängen auch irgendwie oft zusammen. Oder wenn du jetzt vielleicht nichts mehr mit Essen zu tun hast und dir das keine Schwierigkeiten bereitet, du hast dein Wunschgewicht, das ist überhaupt kein Thema. Vielleicht hattest du trotzdem früher als Teenagerin oder als junge Frau irgendeine besondere Herausforderung mit dem Essen, hast mal abgenommen. Also das höre ich wirklich ganz oft. Das erstmal zur Einleitung für diese Folge. Jetzt noch ein paar inhaltliche Dinge. Also in der Folge stelle ich auch ein Buch vor, ein Minimalismusbuch, nämlich Love People Use Things. Hast du vielleicht schon mal was von gehört, von The Minimalists aus Amerika. Und natürlich ja, wäre ich in einer Folge, die es rein für den Frugales Glück Podcast gemacht ist, wäre ich anders darauf eingegangen. Ich hätte andere Aspekte betont. Ich wäre mehr in die Tiefe gegangen. Und was du hier hörst, ist eher ja aus der Perspektive von Menschen, die vielleicht noch gar keine Berührungspunkte mit Minimalismus hatten oder die insgesamt nicht viel mit Minimalismus zu tun haben, für die das noch was ganz Neues ist. Da erzähle ich kurz, warum mich das interessiert, warum ich das wichtig finde, warum mir das Buch gefallen hat. Das Buch hat mir wirklich gut gefallen, das hat mich eigentlich selber überrascht und ich habe auch viele Screenshots gemacht. Also ich habe auch geplant, da noch eine extra Folge nur zu diesem Buch zu machen, eine kleine Rezension, wo ich das Buch vorstelle und sage, was mir gut gefallen hat. Das Buch ist wirklich auf jeden Fall eine Empfehlung. Es wird wahrscheinlich nicht den Literaturnobelpreis gewinnen, denke ich, aber es ist ein schönes Buch, unterhaltsam und naja, alles weitere erfährst du dann ja im Laufe dieser Folge. Und worauf ich auch nicht in aller Tiefe eingegangen bin, das ist so das Lesen als eine sehr minimalistische Beschäftigung, als ein minimalistisches Hobby. Das ist natürlich, ja, was heißt natürlich, wahrscheinlich gar nicht mehr so selbstverständlich, weil viele Menschen lesen auch nicht mehr so viel. Aber ich finde, Lesen ist wirklich eine ganz, ganz wunderbare Freizeitbeschäftigung. Ich liebe Lesen. Es gibt nichts, was mich so sehr entspannt. Naja, auf diese Art und Weise entspannt. Ja, genau. Aber dazu wollte ich auch nochmal eine extra Folge machen. Lesen als minimalistische Freizeitbeschäftigung. Also du siehst, ich habe allerlei Pläne für neue Themen. Damit beende ich diese Einleitung und los geht's mit den Buchempfehlungen. So, jetzt zu der Folge heute. Und zwar ja Lesen. Vielleicht erinnerst du dich noch an diese Freundschaftsbücher, die es früher gab. Es gab ja Poesiealben, da hat meine Mutter immer sehr sorgsam so mit Bleistift Linien gezogen untereinander im gleichen Abstand mit Bleistift. Und dann habe ich da mein Gedicht draufgeschrieben. Sie hatte auch ein Buch, in dem sie Gedichte gesammelt hat, die man halt in diese Poesiealben schreiben konnte. Und dann hat sie da auch immer so angekreuzt, bei wem welches Gedicht dann gelandet ist, damit ich nicht in jedes Poesiealbum das gleiche schreibe und damit ich das ordentlich schreibe, obwohl ich war schon immer recht ordentlich, deswegen war das eigentlich kein Problem, aber hat sie eben diese Linien gemacht. Das gab es auf der einen Seite, das Poesiealbum, und dann gab es auch noch diese Freundschaftsalben, wo schon so Fragen vorgegeben waren, wie alt bist du, wie groß bist du, dann konnte man noch ein Foto von sich einkleben und da gab es auch diese Frage, was sind deine Hobbys? Und früher, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber in den frühen 90ern war so der Standard Reiten, Schwimmen, Lesen. Und ja, Reiten tue ich nicht mehr, Schwimmen ab und an, ja, ich schwimme sehr gern. Aber Lesen begleitet mich schon mein ganzes Leben lang, seitdem ich lesen kann. Und für mich ist Lesen einfach, ja, es ist so viel eigentlich. In erster Linie ist Lesen für mich Entspannung. Und zwar ist Lesen für mich ultimative Entspannung. Und da komme ich auch schon dazu, was das eigentlich mit dem Essen zu tun hat. Nämlich viele Menschen essen, weil sie sich nicht richtig entspannen oder sich nicht richtig entspannen können, weil sie das irgendwie verlernt haben. Entweder weil sie sich insgesamt zu wenig entspannen und oder weil die Art der Entspannung nicht qualitativ hochwertig genug ist. Von Netflix-Serien zum Beispiel entspannst du dich nicht so sehr, als wenn du ein Buch liest. Also bei mir ist das zumindest so. Da gibt es sicher auch Forschung zu, habe ich mich jetzt nicht informiert, aber ich erinnere mich noch, als ich in Russland gewohnt habe, war ich abends, ja, in der Regel allein. Ich habe allein gewohnt und ich habe da, weil ich ja unter meiner Einsamkeit gelitten habe im Grunde genommen, ohne das zu wissen, habe ich mir die alten Star Trek Serien angeschaut. Ich bin auch, jetzt erfährst du in dieser Folge sehr viel über mich, auch Star Trek Fan der alten Dinge zumindest. Bei den neuen, da steige ich nicht mehr durch, aber früher habe ich mit großer Begeisterung Star Trek geschaut. Auf jeden Fall habe ich da ja die zweite Serie The Next Generation immer geguckt und ich habe das geliebt, wirklich. Aber trotzdem habe ich mich danach nicht wirklich erholt und entspannt gefühlt, sondern da war immer noch so ein bisschen Anspannung. Und auch jetzt merke ich das noch. Und wenn ich dann aber ein Buch lese, dann ist die Entspannung anders. Das ist so, ja, wie so eine komplette Entspannung. Vielleicht, ja, weil man da auch aktiv was macht und nicht nur passiv. Das widerspricht eigentlich dieser Idee des Entspannens, weil man würde ja denken, okay, je passiver ich bin, desto besser entspanne ich. Weil beim Lesen kreierst du ja eine Welt vor deinem inneren Auge. Und du bist aktiv dabei. Du, nicht nur, dass du das liest aktiv, sondern du imaginierst auch Dinge, du stellst dir was vor, du hast bestimmte Bilder, die du dir selbst erschaffst. Aber trotzdem finde ich, ist Lesen viel, viel entspannender als Filme schauen, Serien schauen, was auch immer. Und das zweite Tolle beim Lesen ist natürlich, dass es auch, dass man dadurch unglaublich viel lernt. Also man erfährt neue Welten, sei es jetzt, egal ob es fiktionale Werke sind oder Sachliteratur, man lernt immer was Neues, man befindet sich an anderen Orten, man befindet sich in den Köpfen von Menschen und ich finde das einfach unglaublich faszinierend. Und noch ein weiterer Fun Fact, der mir da einfällt, ich habe ja auf Magister Philosophie studiert und damals gab es noch, ja, der Magister, da konnte man entweder zwei Hauptfächer studieren oder ein Hauptfach und zwei Nebenfächer und mein Hauptfach war eben Philosophie und mein erstes Nebenfach war allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Also nicht sowas wie Germanistik, sondern da hat man verschiedene Werke aus verschiedenen Ländern zum Beispiel miteinander verglichen. Also es ging einerseits darum, was ist allgemeine Literatur und dann auch verschiedene Arten des Vergleichs. Also was kann man überhaupt miteinander vergleichen? Was ist das Tertium Comparationis? Also unter welchem Gesichtspunkt vergleicht man überhaupt das, was man vergleicht? Und ja, sehr interessant, sehr spannend. Und ja, also ich habe eine tiefe Beziehung zum Lesen und zur Literatur. Okay, das ist jetzt der Vorlauf. Jetzt komme ich mal zu dem ersten Buch, das ich gelesen habe. Das habe ich gelesen, als ich im Oktober mit meiner Tochter in Kroatien war. Ich bin an 3 Jahre hintereinander mit meiner Tochter nach Kroatien gefahren. Ich lerne auch Serbisch bzw. Kroatisch und naja, das ist ehrlich vielleicht ein anderes Mal. Auf jeden Fall heißt das Buch, ich habe das auf Englisch gelesen, The Power of Now. Auf Deutsch heißt das jetzt die Kraft der Gegenwart. Ach ja, noch kleine Information. In dem Beitrag zu dieser Folge auf Schlanke Gedanken findest du zu allen Büchern die Titelcover und auch Links zu Buch 7. Buch 7 ist ein sozialer und nachhaltiger Buchhandel. Die spenden tatsächlich 75% des Umsatzes oder des Gewinns, das ist natürlich ein Unterschied. Und ja, das ist ein ganz tolles Projekt. Die versenden auch ohne Versandkosten innerhalb Deutschlands. Und wenn du eh ein Buch bestellst, dann bestell es doch bitte dort. Dann tust du etwas Gutes und förderst dir ein gutes Projekt. Und all diese Bücher, die ich verlinkt habe auf Schlanke Gedanken, da findest du Affiliate-Links zu meinem Schlanke Gedanken-Account auf Buch 7. Und dir entstehen dadurch keine Mehrkosten, aber ich bekomme eine kleine Provision und damit unterstützt du automatisch mich und den Podcast und meine Arbeit, ohne dass dir dadurch Mehrkosten entstehen. Also eine Win-Win-Situation. Vielen Dank schon mal dafür. Okay, also Eckhart Tolle, jetzt die Kraft der Gegenwart. In dem Buch geht es im Grunde genommen um eine sehr einfache Sache, nämlich darum, dass das Glück im jetzigen Moment ist, im Hier und Jetzt. Dass das so ist und warum das so ist. Das ist einerseits, erklärt Eckhart Tolle in diesem Buch. Und dann erklärt er natürlich auch, wie man denn das schafft, im Moment zu sein, im Hier und Jetzt anwesend zu sein und nicht mit den Gedanken, mit seiner Anwesenheit immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu sein. Das ist sozusagen eine Anleitung, ja, wie du sowohl mit deinen Gedanken im Moment sein kannst, als auch mit deinem Körper, mit deinen Sinnen. Das ist eigentlich ein sehr einfaches Prinzip, was man auf 3 Seiten erklären könnte. Aber ja, das Buch ist ziemlich lang, ziemlich dick. Aber Eckhart Tolle erklärt es einfach so toll und in so vielen tiefen Facetten. Und dennoch ist das Buch überhaupt nicht langweilig, ganz im Gegenteil. Das ist sehr anschaulich, interessant und aufschlussreich. Für mich war das, was man so einen Augenöffner nennt. Also ich habe das wirklich verschlungen, obwohl es ein theoretisches Buch ist. Und seitdem ich das gelesen habe, würde ich sagen, dass ich noch achtsamer geworden bin, als ich schon vorher war. Und ich übe noch mehr in meinem Alltag, wirklich im Hier und Jetzt zu sein und ertappe mich mehr dabei, wenn ich mit meinen Gedanken abschweife. Und ja, und ich glaube, das ist wirklich so. Also ich habe das an mir selbst gemerkt, je mehr man wirklich im Hier und Jetzt ist und sich darauf fokussiert und die Aufmerksamkeit immer wieder darauf zurückbringt, desto glücklicher ist man auch. Also das ist wirklich dieses große Wort Glück, etwas so Einfaches, nämlich einfach den Moment, das Hier und Jetzt zu genießen und ganz vollständig anwesend zu sein. Also eine wirklich sehr große Empfehlung von mir, dieses Buch, ist auch ein Bestseller international. Also wenn du dich damit beschäftigen möchtest, dann empfehle ich dir dieses Buch, Eckhart Tolle, Jetzt die Kraft der Gegenwart. Das nächste Buch kommt von Nadine Punks und heißt Meine Reise ins Übermorgenland. Nadine Punks ist gerade, glaube ich, ziemlich in den Medien. Ich weiß nicht, ich verfolge das nicht so richtig, aber ich weiß, ja, vielleicht jetzt immer noch. Die hat gerade auch ein anderes Buch geschrieben, das heißt Nicht Mutter sein, von der Entscheidung, ohne Kinder zu leben. Ja, ein relativ kontroverses Buch, glaube ich. Das wollte ich eigentlich lesen, aber ich habe in meiner Onleihe, die ich auch für viele Bücher benutze, wo ich mir Bücher, E-Books ausleihe, habe ich das nicht gefunden. Deswegen habe ich dann ein anderes Buch von ihr gelesen, Meine Reise ins Übermorgenland. Eigentlich lese ich nicht so oft Reiseberichte, aber dieses Buch hat mich wirklich gefesselt, weil sie toll schreibt, auch witzig, unterhaltsam. Und ich hatte so das Gefühl, dass ich selber mitreise. Und in dem Buch geht es darum, ja, sie reist alleine auf die arabische Halbinsel und nimmt einen da so mit, also in jedes Land, was da die Unterschiede sind, wo sie wohnt. Sie redet auch mit vielen Leuten vor Ort, lernt die Einheimischen kennen und beobachtet das alles sehr gut, auch gerade so Kleinigkeiten. Und irgendwie, ja, ich war zwar noch nicht in dieser Region, dafür, ja, ich bin relativ viel gereist schon. Ich war in Südostasien, in fast allen Ländern dort, im Iran, in Indien, in Kasachstan, in Usbekistan, in einigen dieser Länder habe ich auch gewohnt. Und weil Nadine Punks das so bildlich und schön beschreibt, konnte ich mir sehr gut vorstellen, wie es auf der arabischen Halbinsel ist. Also mir kam das so vor, als wäre ich wirklich selbst dort gewesen. Mir hat auch gut gefallen, dass sie das so nuanciert beschreibt. Also sie reflektiert sich auch immer selbst, ihre eigenen klischeehaften Vorstellungen vom Orient. Und ja, dekonstruiert das so ein bisschen. Und es ist auch lustig, es ist unterhaltsam, es ist gesellschaftskritisch. Das Einzige, was mir eigentlich nicht so gut gefallen hat, war der blanke Atheismus, der am Ende kommt. Weil da sagt sie, dass Gott die Verbildlichung der Angst der Menschen vor dem Tod sei. Und da stimme ich nicht mit überein, dass der Begriff Gottes oder die Idee Gottes ist viel komplexer, als dass er einfach nur unsere Angst sein könnte vor dem Tod oder eine Erklärung oder eine Rettung, was mit uns nach dem Tod passiert. Das ist viel zu einfach. Das wurde auch schon mehrmals in der Religions- oder in der Theologie oder Philosophie-Geschichte widerlegt, auf gute Weise. Aber gut, darum soll es jetzt hier nicht gehen, das ist ja kein Philosophie-Podcast. Ja, das war das Einzige, wo ich so dachte, naja, komm, da machst du es dir jetzt ein bisschen zu einfach, aber den Rest fand ich wirklich interessant. Also auch gerade so Dubai, Katar, wie ist es da wirklich? Wie ticken die Menschen? Was ist denen wichtig? Wie ist es mit den verhüllten Frauen? Also total interessant, wenn du so ein Page-Turner, also so ein Buch noch brauchst, was du einfach schnell weglesen kannst, wo du denkst, oh, gleich kann ich wieder lesen. Dann empfehle ich dir auf jeden Fall Meine Reise ins Übermorgenland von Nadine Punks. Und hier an dieser Stelle auch nochmal, wie das mit dem Essen zusammenhängt. Das Problem mit dem Essen, das ist ja, wird ja oft stärker in Situationen, wo wir eigentlich nicht richtig was Schönes haben, sondern wo alles nur Stress ist und Hetzen und To-Dos abarbeiten und funktionieren müssen. Und dann wollen wir gleichzeitig vielleicht auch noch irgendwie schlank und schön sein und setzen uns unter Druck. Und was dann, und die Waage kommt aus der Balance, die kippt viel zu sehr zu einer Seite. Und das Schöne im Leben, der Genuss kommt zu kurz. Beziehungsweise, der findet dann nur noch im Essen statt. Und daher kommt dann dieses Phänomen, das kennst du vielleicht auch, dass du versuchst, auf der einen Seite das Essen so lange wie möglich hinauszuzögern, damit du dich möglichst lange darauf freuen kannst und damit das nicht vorbei ist. Und auf der anderen Seite das Essen selbst, den Prozess des Essens so lang wie möglich zu machen. Also dann so langsam wie möglich zu essen, vielleicht viel Gemüse zu essen, damit die Portion groß ist, weil das eben so was Schönes ist und du nicht möchtest, dass das vorbei ist. Und wenn du sowas hast, so ein Buch, das dich fesselt, das dich interessiert, wo du alles um dich herum vergisst, dann hast du etwas anderes, das dich mit Freude erfüllt und das dir diesen Genuss gibt, den sonst vielleicht nur das Essen dir gibt. Deswegen ist es unglaublich wichtig, in deinem Leben auch Dinge zu verfolgen, die dich glücklich machen, die du genießen kannst, jenseits des Essens. Also verstehe mich nicht falsch, ich finde es wichtig, das Essen zu genießen, aber wenn das Essen das Einzige ist in deinem Leben, was du wirklich richtig doll genießt, dann stimmt was nicht, dann fehlt etwas. Und das muss natürlich nicht Lesen sein. Lesen ist nur mein Mittel der Wahl. Bei dir kann das natürlich etwas anderes sein. Aber ich finde, Lesen ist einfach eine wunderbare, schöne Beschäftigung, die man auch überall machen kann. Da braucht man nicht viele Dinge für. Man kann E-Books lesen und dann hat man auch gar nicht so viele Sachen, die man irgendwo lagern muss. Gut, komme ich mal zum nächsten Buch. Das nächste Buch ist von Michael Breuys. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Er ist Amerikaner, denke ich. Oder ist er Australier? Oh weh. Na, weiß ich nicht. Auf jeden Fall den Nachnamen schreibt man Breus. Ich würde jetzt mal sagen Michael Breuys. Gutes Timing ist alles. Der Untertitel ist ein bisschen irre. Und zwar lautet er: Der richtige Zeitpunkt für Schlaf, Essen, Sex und fast alles andere. Mit Test. Welcher Chronotyp sind Sie? Ein typisch deutscher Titel irgendwie. Ich habe das Buch auch auf Englisch gelesen. Auf Englisch heißt das Buch The Power of When. Discover your chronotype and the best time to eat lunch. Ask for a raise. Have sex. Write a novel. Take your meds and more. Okay, da haben sie den Test rausgelassen. Ja, bei dem Buch geht es um Chronotypen, also um so die biologische innere Uhr. Vielleicht kennst du das, dass man das so früher eingeteilt hat in Lerche und Nachtigall, aber Michael Breuys sagt, nee, Menschen sind aber keine Vögel, sondern Menschen sind Säugetiere. Und deswegen wählt er 4 Säugetiere aus, um diese 4 Chronotypen, die es seiner Meinung nach gibt, zu beschreiben. Und in dem Buch geht es eben darum, welcher Tagesrhythmus ist für welchen dieser 4 Chronotypen gut, was passt. Also nicht nur, wann sollte man schlafen, wie lange sollte man schlafen, sondern auch eben alles andere, wie der Untertitel schon sagt. Also wann sollte man die Mahlzeiten einnehmen, wann sollte man Sport machen, arbeiten, spielen, Sex, Gehaltserhöhungen fragen und so weiter. Und auf der Webseite von Michael Breuys gibt es auch, oder die Webseite ist vielleicht auch direkt zu dem Buch Chronotypes. Ich werde das verlinken in dem Artikel. Da kannst du den Test machen, um herauszufinden, welcher Typ du bist. Der Test ist kostenlos. Ich habe den auch gemacht und ich habe vorher herausgefunden, dass ich Löwe bin. Löwe ist Frühaufsteher. Dann gibt es auch noch den Bär. Das sind die meisten Leute. Das sind so die, ja, einfach um 7 Uhr wach werden oder um 7:30. Dann gibt es den Wolf. Das sind so die typischen, die erst abends so richtig aktiv werden, die morgens, mit denen man morgens überhaupt nichts anfangen kann. So die typischen Morgenmuffel, die dann erst so ab 6 Uhr abends wirklich zu ihrer Höchstform auflaufen, während dann der Löwe schon fast einschläft. Und dann gibt es noch den Delfin, der keinen richtigen Rhythmus eigentlich hat und oft unter Schlafstörungen leidet. Für mich auch dieses Buch ein absoluter Augenöffner. Mir hat das so viel Freude gemacht, das zu lesen. Ich habe das direkt verschlungen. Ich fand das super spannend, weil ich hatte immer so ein Nachmittagstief, so zwischen 2:30 und 4. Das hat mich wirklich belastet. Ich war dann immer müde, hatte auch so Heißhunger, wusste nicht richtig, was ich anfangen soll. Wenn ich dann geschlafen habe, war das nicht richtig, weil dann hatte ich weniger Energie als vorher und konnte auch gar nicht mehr arbeiten am Nachmittag. Wenn ich nicht geschlafen habe, war ich super müde und ja, hatte dann auch oft Lust auf Süßes, weil ja bei vielen Menschen ist das so, dass wenn sie müde sind, dass sie einfach so einen Heißhunger auf Süßes haben, weil das natürlich Energie bringt und die Müdigkeit scheinbar kurz vertreibt. Und ja, dank dieses Buches The Power of When oder Gutes Timing ist alles, habe ich verstanden, dass ich zu spät zum Mittag esse und zu spät die Pause mache, sodass ich dann um 3 total fertig bin. Weil wenn ich als Löwe, der früh aufsteht, also für mich ist es kein Problem, zwischen 5 und 6 Uhr aufzustehen, dann ja, bin ich um 15 Uhr einfach schon mindestens 9 Stunden wach und aktiv. Dann habe ich Sport gemacht, dann habe ich meine Tochter hin und her gebracht. Dann habe ich gearbeitet und wenn ich dann erst um 15 Uhr Pause mache, dann ist es einfach viel zu spät und ich bin super erschöpft. Ich habe das jetzt geändert, so dass ich um 13 Uhr Pause mache, ungefähr um 12 esse ich zu Mittag. Und dann ist das Wunder tatsächlich geschehen, dass ich um 15 Uhr nicht mehr im Delirium war, sondern dann kommt tatsächlich diese zweite Luft, wie die Läufer sagen. Und ich kann dann noch 2 oder 3 Stunden richtig kreativ und produktiv sein. Und das hat mein Leben schon sehr verbessert, würde ich sagen. Also wenn du Schlafprobleme hast oder irgendwelche Herausforderungen, Schwierigkeiten mit deinem Rhythmus, mit deinem Alltagsrhythmus, dann ist das Buch einfach super für dich. Auch wenn du dazu neigst, so unproduktiv zu sein, Dinge aufzuschieben, wenn du unter Energietiefs leidest, müde bist, dich schlapp fühlst, was auch immer, dann lies dieses Buch, das ist wirklich erklärt viele, viele Dinge. Und überhaupt erst zu wissen, welcher Chronotyp du bist, ist schon unglaublich nützlich, weil stell dir vor, du bist eigentlich ein Wolf, versuchst dich aber in diesem komischen 5-Uhr-Club so super früh aufzustehen, versuchst dir eine Morgenroutine anzueignen, obwohl du eigentlich biologisch gesehen dafür gar nicht geeignet bist, dann quälst du dich natürlich unendlich. Und es kann sein, dass du dann auch aus diesen Gründen zum Essen greifst, weil du eigentlich müde bist, keine Energie hast, weil du deinen Schlafrhythmus nicht an dich, an deine Bedürfnisse angepasst hast. Also das ist wirklich, kann sehr, sehr nützlich sein. Also wirklich eine starke Empfehlung, dieses Buch. The Power of When, Gutes Timing ist alles, von Michael Breuß. Das nächste Buch ist ein Buch über Minimalismus. Du weißt ja, dass ich auch noch einen anderen Podcast habe, beziehungsweise hatte, den habe ich gerade pausiert. Ich fokussiere mich jetzt voll auf schlanke Gedanken, aber ja, der Frugales Glück Podcast und ich lebe minimalistisch. Ich mag es, so wenige Dinge wie möglich zu haben, nicht weil es an sich toll ist, wenige Dinge wie möglich zu haben, sondern weil es einfach bedeutet für mich, weniger Ballast zu haben, mich um weniger Dinge kümmern zu müssen. Dann habe ich mehr Zeit und Energie für das, was mir wirklich wichtig ist, und auch mehr Raum, sowohl physisch als auch psychisch, um zu merken, wenn was nicht stimmt. Und ja, ich lebe diesen Lifestyle, wie man sagt, ich glaube, 2014 oder so. Ah ja, schon 10 Jahre. Ich habe ein Jubiläum. Auf jeden Fall habe ich im Rahmen, gar nicht im Rahmen dessen, ich habe einfach dieses Buch, glaube ich, auch in der Online gefunden und dachte, naja, lese ich das mal. Eigentlich lese ich gar nicht so viele Bücher über Minimalismus, weil mich das jetzt gar nicht mehr so interessiert. Ich lebe das einfach und es ist so. Aber dieses Buch habe ich dann doch gelesen. Und zwar ist es das Buch von The Minimalist. Das sind, glaube ich, in Amerika die größten Influencer in Bezug auf Minimalismus. Also ihre Namen sind eigentlich Joshua Fields Milburn und Ryan Nicodemus. Nicodemus, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Love People, Use Things, weil das Gegenteil nicht funktioniert. Also ich finde diesen Titel irgendwie gut. Love People, Use Things. Also es geht nicht darum, Dinge zu lieben und natürlich auch nicht darum, Menschen zu benutzen, aber ja, im Grunde genommen geht es beim Minimalismus auch darum, sich nicht zu sehr an Dinge zu heften, nicht anzuhaften an Dingen, also das, was auch der Buddhismus lehrt. Das finde ich sehr logisch, weil das erfordert alles Kapazitäten, die wir an anderer Stelle nicht haben, wenn wir zu sehr uns bekümmern um die Dinge. Anstatt um uns selbst zum Beispiel oder um unsere Mitmenschen oder um unsere Umwelt oder ja, um was auch immer. Zu den Minimalists, die haben auch einen sehr, sehr großen Podcast, habe ich mal ein paar Episoden gehört. Ich fand den aber irgendwie zu laberig und auch zu theoretisch, irgendwie vielleicht zu amerikanisch, keine Ahnung. Aber das Buch hat mir wirklich gefallen, das war auch sehr spannend zu lesen. Der eine der beiden, ich glaube, das war, ich verwechsel die auch immer, also der Blonde, ich glaube, das ist Joshua, der pflichte auch, also der hat den Großteil des Buches geschrieben und er pflichte auch die Geschichte ihrer Herkunft ein. Die kommen beide aus sehr armen Verhältnissen und er beschreibt auch das Leben seiner Mutter. Die war Alkoholikerin, hat sehr stark geraucht, ist dann auch an Lungenkrebs gestorben. Und das ist interessant, wie das so eingeflochten wird. Literarisch vielleicht nicht das allerhöchste Niveau, aber das ist auch egal. Das ist auf jeden Fall unterhaltsam und auch berührend. Ich habe da ein paar Mal sogar geweint, glaube ich, weil mich das sehr stark berührt hat, die Geschichte mit seinen Eltern und seiner Mutter. Und ja, im Grunde genommen geht es in dem Buch um verschiedene Bereiche von Minimalismus oder eigentlich um verschiedene Beziehungen, die im Hinblick auf so ein absichtsvolles Leben betrachtet werden. Weil das ist der Sinn des Minimalismus, dass man den ganzen Ballast im Außen und auch im Innen los wird, um dann absichtsvoll leben und handeln zu können, um eben diesen zusätzlichen Raum zu gewinnen, von dem ich gerade sprach. Und was auch ein Teil des Buches ist, was immer wieder zwischendurch da kommt, also die haben so eine Fallstudie gemacht, die Minimalists von, sie haben so das Konzept der Packing Party entwickelt. Das bedeutet, das ist eine Methode, um auszumisten, dann packst du einfach alle deine Sachen, also einige Leute packen alle ihre Sachen, andere nur ein Zimmer oder andere nur thematisch Sachen, zum Beispiel, keine Ahnung, alle Spielsachen der Kinder, das ist ein bisschen gemein, oder ja, alles Geschirr oder keine Ahnung. Aber grundsätzlich, also man packt einfach alles, was man hat, ein, Packing Party, also Umzugsparty, und packt dann jeden Tag nur die Sachen aus, die man tatsächlich braucht, und legt die an ihren Ort zurück. Und dann merkt man natürlich, wie viele Dinge man braucht und wie viele Dinge man auch nicht braucht. Und da haben sie eben ein paar ihrer FollowerInnen ja versammelt, die auch dieses, die so eine Fallstudie teilgenommen haben zu eben dieser Umzugsparty. Die haben das auch gemacht. Und die Ergebnisse dieser Fallstudie vielleicht sind eben auch in diesem Buch. Und das ist interessant zu erfahren, welche tiefgreifenden Veränderungen da in einigen Familien stattgefunden haben. Also teilweise wurden da Trennungen verhindert und ja, einfach nur dadurch, dass Sachen in Kartons gepackt worden sind. Das ist wirklich total faszinierend. Und dazwischendurch gibt es auch immer noch so ein paar praktische Tipps zur Umsetzung von Minimalismus. Das ist auch interessant. Ich habe das während der Weihnachtsferien gelesen, das Buch. In einer Woche habe ich das durchgelesen. Ich glaube, ich habe da parallel noch einen Roman gelesen. Also das war wirklich spannend und schnell. Hatte relativ viele Seiten, denke ich. Also insgesamt fand ich es unterhaltsam, rührend, aufrüttelnd und auch spannend. Auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn du dich für das Thema Minimalismus interessierst. Und vielleicht auch, wenn du jetzt sagst, ah nee, Minimalismus, das ist alles Spinner, ich will nicht nur in der Hängematte wohnen, dann ist es vielleicht gerade dann was für dich, weil ich glaube, es tut allen Menschen gut, auszusortieren, weil ja, Dinge im Außen loszuwerden, weil wenn du was im Außen änderst, dann ändert sich auch immer was in dir drin. Also schau dir mal das Buch Love People Use Things von den Minimalists an. Das nächste Buch ist von Leila Slimane und der Titel ist Das Land der Anderen. Von dem Buch hast du vielleicht schon was gehört, das war auch Spiegel-Bestseller. Und ich habe so eine Tradition, dass ich meinen besten Freundinnen jedes Jahr zu Weihnachten mein Lieblingsbuch schenke, also das Buch, das mir in diesem Jahr, das ich gelesen habe, am besten gefallen hat. Das sind immer fiktionale Bücher, weil ich glaube, die beiden lesen vor allem fiktionale Bücher. Vielleicht sollte ich mal fragen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, meine eine Freundin kannte das Buch schon, das war ein bisschen doof, aber gut, das lag vielleicht auch an dem Spiegel-Bestseller-Status. Auf jeden Fall, ja, da geht es darum, eine Französin heiratet einen Marokkaner und zieht dann auch nach Marokko, spielt so in den 50er Jahren, wenn ich mich richtig entsinne. Es ist schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe. Ich glaube im September, das ist wirklich schon ein bisschen länger her, aber mir hat die Stimmung in dem Buch so unglaublich gut gefallen. Das ist so, die Art, wie Leila Slimane schreibt, das ist so melancholisch und hat so was Schicksalshaftes oder ja, schwer zu beschreiben. Und was mich an dem Buch fasziniert hat auch, ist, dass die Erzählerin sich so aktiv für das Leben entscheidet, das sie führt, obwohl das gar kein angenehmes oder vielleicht auch kein gutes Leben ist, das weiß ich nicht, schwer zu sagen. Und ich weiß auch gar nicht mehr so genau, was eigentlich in der Handlung los war. Ich erinnere mich aber noch sehr genau an die Stimmung, an die Atmosphäre und an die Art der Bilder, die dieses Buch in mir hervorgerufen hat. Also ich fand, das war ein wirklich sehr spannendes Buch und auch ambivalent. Ich mag das, wenn Dinge ambivalent sind, wenn das nicht eindeutig ist, weil die Welt ist auch nicht eindeutig. Es ist nicht schwarz-weiß, sondern das meiste ist in Graustufen. Und wenn ein Buch, in dem eine Europäerin aus europäischer Sicht Marokko auf diese Weise beschreiben kann, dass es eben ja nicht schwarz-weiß ist, sondern in Grautönen und ihr Leben mit einem durchaus aggressiven Mann und so weiter und Kleinkindern, die sich eigentlich nach Freiheit sehnt und wo auch komische Dinge passieren. Wenn das trotzdem so ambivalent im Urteil ist, dann finde ich, ist auf jeden Fall große Literatur. Und auch, ja, spannend, schnell zu lesen, ist nicht kompliziert oder so. Also wenn du noch ein Buch suchst, mit dem du dir ein paar Abende versüßen kannst, dann auf jeden Fall empfehle ich dir von Leyla Slimane das Land der Anderen, Verzeihung, das Land der Anderen. Und meine letzte Empfehlung ist eine Trilogie von Theresia Mora, eine ungarische Schriftstellerin. Da geht es um den IT-Spezialisten Darius Kopp aus Berlin. Und die drei Bücher der Reihe heißen Der einzige Mann auf dem Kontinent, Das Ungeheuer und Auf dem Seil. Diese Bücher haben mich wirklich fasziniert. Also ich habe eigentlich nur das erste und das dritte gelesen. Auf das zweite warte ich noch. Aber die haben mich wirklich fasziniert. Weil dieser Darius Kopp, um den das Buch sich dreht, das ist irgendwie so ein loser Typ. Aber trotzdem habe ich mich beim Lesen noch nie in eine Figur so hineingefühlt und so sehr nachvollziehen können, was er tut und sagt und denkt. Und beinahe hätte ich das selbst vorhersagen können, so was sagt oder macht er als nächstes. Dann hat er aber trotzdem mal was anderes gemacht. Und das Interessante ist, der Typ ist nicht unbedingt sympathisch. Der ist eigentlich eher ein Loser-Typ und der macht total viele dumme Sachen. Dann trinkt er wieder ein Bier oder ja, versteckt irgendein Geld und man fragt sich ja, warum machst denn du das jetzt so? Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Das ist doch Quatsch, was du da jetzt gerade machst. Und er macht einfach viel dummes Zeug. Und in dem Buch ist eben kombiniert diese innere Handlung, also was passiert im Innenleben von diesem Darius Kopp und was passiert außen und das verfließt so ineinander, ist gar nicht richtig getrennt und ja, unglaublich spannendes Buch, auch leicht zu lesen, es ist nicht super anspruchsvoll von der Sprache her, aber vom Inhalt her würde ich sagen schon, aber wirklich super spannend und ja, also auch eine super gute Empfehlung, wenn du ein Buch zur Unterhaltung suchst, dass dich mal in so eine andere Welt mitnimmt. Weil das ist auch spannend, dass eine Frau das geschrieben hat und das Denken dieses Darius Kopp scheint mir schon sehr männlich zu sein. Also Wahnsinnsleistung dieser Schriftstellerin, die wurde auch mit vielen Preisen ausgezeichnet. Und ja, also Theresia Mora, die Trilogie, Der einzige Mann auf dem Kontinent, Das Ungeheuer und Auf dem Seil. Ja, also lesen. Vielleicht magst du auch einen Kommentar zu dieser Folge schreiben, ob du gerne liest. Vielleicht hast du auch eine Leseempfehlung für mich. Dann kann ich das vielleicht in der nächsten Folge, wo ich Bücher vorstelle, vorstellen. Also ich bekomme immer super gerne Leseempfehlungen, egal ob fiktionale Bücher oder Sachliteratur. Ich interessiere mich auch für fast alles. Ich könnte jetzt auch noch viel mehr Bücher nennen, aber ich dachte mir, dass ich vielleicht so zweimal im Jahr so eine Folge mache, wo ich Bücher vorstelle, die ich gelesen habe. Wenn dir das gefällt, also schreib gerne einen Kommentar oder eine Nachricht an mich, ob dir das Format gefällt, ob du Ideen hast. Dann freue ich mich, von dir zu hören. Und zum Schluss nochmal der Aufruf, wenn du merkst, dass du zu viele Dinge hast, dass dir das aber schwerfällt, die Dinge gehen zu lassen, die loszulassen, du immer wieder oder was heißt du, oder dein Verstand immer wieder mit guten Verwendungsmöglichkeiten kommt, oder das brauche ich noch. Also du hast so wirklich so, ja, so eine kleine Sperre, so dass du das nicht schaffst, das selber auszumisten und wirklich ein freieres, unbeschwerteres Leben dir zu erschaffen. Dann buche gerne ein Kennenlerngespräch für das Minimalismus-Coaching mit mir. Wir schauen uns deine Situation an. Es ist auch schon direkt diese 20 bis 30 Minuten sind auch schon ein kleines Mini-Coaching. Also du bekommst einen Einblick in meine Arbeit. Wir werden sicher schon den ein oder anderen Glaubenssatz bei dir auflösen, der dich daran hindert, dass einfache und minimalistische Leben zu leben, das du leben möchtest. Und da ist es ganz egal, ob du drei Kinder hast und in einem Haus wohnst, auf dem Land oder ob du Single in einer Großstadt bist, ob dein Thema ist, dass du immer wieder neue Kleidung kaufst, obwohl du das gar nicht brauchst oder ob einfach immer wieder neue Geschenke reinkommen durch die Verwandtschaft. Ganz egal, alle Themen im Dunstkreis des Minimalismus haben da ihren Platz. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. In den Shownotes schau da gleich mal nach und buch dir dein Gespräch. Ja, und dann danke ich dir fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.